Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und wir sind hier noch in der Lesart rund um den Tagebuchschreiber Ferdinand Benecke. Wie angekündigt, nun hier unser zweiter Kritikerblick auf das Mammutwerk von über 3900 Seiten. Klaus-Rüdiger May hat die Jahre 1809 und 1810 gelesen.
1809 enden die Lehr- und Jugendjahre des Juristen Ferdinand Benecke. Er ist nun ein verheirateter Mann und stolzer Vater einer Tochter, die er über alles liebt. Einzig Friedrich Wilhelm von Braunschweig, genannt der Schwarze Herzog, mit seinem Freikorps, dessen Aufstellung der Preußenkönig aus Furcht vor den Franzosen vergeblich zu verhindern sucht, und der österreichische Erzherzog Karl leisten den Truppen Napoleon Bonapartes noch Widerstand. In einer Koalition mit den Engländern hofft der Habsburger, den Okkupanten zu schlagen. Die Kämpfe ziehen sich das ganze Jahr hin und lösen bei Ferdinand Benecke ein wildes Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung aus. Der Advokat nimmt als stolzer Bürger, für den der Glauben an Gott, die Liebe zum Vaterland, die Herrschaft des Rechts und der Freiheit die Maximen seines Handelns darstellen, regen Anteil an den politischen Entwicklungen in Deutschland. So wie es ihm Zeit und Kräfte erlauben, engagiert er sich sogar als Diplomat und als Schriftsteller. Zwar bangt er mit dem österreichischen Heer, aber seine Hoffnungen richtet der kluge Advokat auf Preußen, nicht auf den König, sondern auf die preußischen Reformer. Den Festen des französischen Statthalters in Hamburg bleibt er als Patriot natürlich fern. Auch den auf französische Anweisung pompös gefeierten Geburtstag Napoleon Bonapartes ignoriert er. Benecke weigert sich sogar, zu Ehren des Kaisers sein Haus zu illuminieren, obwohl es der Rat anordnet.
Meine Grundsätze darüber sind sehr einfach. Was der Staat sich an politischer Heuchelei erlauben darf, wenn auch das erlaubt sein kann, das ist des Einzelnen unwürdig. Illumination soll die Freude des Bewohners über die gefeierte Begebenheit und seine Hochachtung für den gefeierten Menschen ausdrücken. Fehlt ihm diese Freude und Hochachtung, tritt wohl gar Jammer und Abscheu an ihre Stelle. So erlaubt er sich eine höchst unmännliche Heuchelei, eine Kriecherei, eine Handlung, wie sie einst Tell verschmähte.
Es ist faszinierend, miterleben zu können, wie die Nachrichten vom wechselnden Kriegsglück des Koalitionsheeres gegen Napoleon in Hamburg eintreffen und mit welcher Spannung und Erregung sie aufgenommen werden. Deutlich wird aber auch, wie wichtig ihm der geistige Austausch mit seiner Frau ist, mit der er über das Geschäft, über Wissenschaft, Religion und Politik spricht. Sie sind einander ebenbürtig und genau das schätzt Benecke. Bildung, Urteilsfähigkeit und Verstand des Partners gehören für ihn zu einer guten Ehe, denn in der Gemahlin sieht er vor allem die Gefährtin. Als überragend und von höchstem Symbolwert gilt ihm die Tat des preußischen Husarenoffiziers Ferdinand von Schill, der seinem König den Gehorsam aufkündigt und mit seinem Freikorps die Franzosen in Bedrängnis bringt. Seit seiner Hilfe bei der Verteidigung Kolbergs 1807 gilt Ferdinand von Schill ohnehin als Held. Ja, Benecke nennt ihn sogar Christusähnlich. Als die Nachricht von Schills Tod im Kampf Hamburg erreicht, trauert der Tagebuchschreiber um seinen Helden. Doch sieht der nüchterne Politiker und Advokat im Tod des Patrioten zugleich die Möglichkeit einer großen Erzählung, die Deutschlands Befreiung und Einigung befördern könnte.
Eins freut mich. Er hat groß geendet. Er ist nun für Deutschland gestorben. Der Erste. Sein Name und sein Blut werden dich wecken, Germania. Und das Bruderband schlingen um alle Deutsche. Und aus Schills Tod wird einst das Leben eines großen Volkes entstehen.
Der selbstbewusste Bürger Ferdinand Benecke vermag weder ohne Familie noch ohne freies Vaterland zu existieren. Beides gehört für ihn wie der innere Sinn und die äußere Form zusammen. Nach der Niederlage der Österreicher und dem Tod Schills endet das Jahr 1810 für ihn mit einer großen Zumutung, die ein Leben gemäß seiner Überzeugungen in Frage stellt. Er nennt es den Abgrund. Hamburg wird dem französischen Kaiserreich einverleibt.
So ist Hamburgs Todesurteil ausgesprochen. Wir sollen aufhören, nicht bloß Hamburger zu sein, sondern auch Deutsche. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto fester wird meine Überzeugung, dieser unnatürliche Zustand der Dinge werde von gar kurzer Dauer sein. Ja, schon längst Hamburgerischem wie allem Partikular- und Lokalwesen entfremdet, gewinne ich dieser Katastrophe sogar eine gute Seite ab. sofern sie mithelfen kann, durch Einigung der abgestorbenen Teile in großen Maßen den Weg zu bahnen, auf welchem wir Deutsche endlich zu dem Ziele der Nationalität gelangen. Wie wenn wir nun nie ohne fremde Gewalt dahin gekommen wären. Wie wenn diese nun in Frankreichs Gewalt zerdrückten Totenmassen einst zu deutschem Leben erständen. Und dann in Bekämpfung fremder Despotie, anfangs unwillkürlich, bald aber willkürlich, eins würden.
Das Tagebuch dokumentiert die Entstehung des liberalen Denkens in Deutschland. Dieser liberale und zivile Geist, der sich im Diarium Ferdinand Beneckes sowohl im politischen als auch im privaten zeigt, wird Jahre später in die Paulskirche einziehen und die demokratische Tradition Deutschlands mitbegründen.